Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge.
Das ist ja, ich habe schon öfters gesagt, dass die Fotografie ist quasi ein visuelles Esperanto, so eine Sprache, die jedermann versteht.
Mein heutiger Gast ist der Regisseur und Fotograf Raphael Schumacher. Und eins mal vorweg, ich versuche diese Gespräche ja generell so wenig wie möglich zu kontrollieren und einfach laufen zu lassen. Denn ich finde es am interessantesten zu sehen, wohin die Reise geht, wenn man zwei Leute ohne wirklichen Plan einfach mal zusammenbringt. Ich besuchte Raphael an einem regnerischen Abend in seiner Wohnung in Köln. Und bei einem Bierchen plauderten wir so also über alles Mögliche. Ich wollte eigentlich gerne ein bisschen mehr wissen über seine Regiearbeit, aber unser Gespräch entwickelte sich schnell in eine andere Richtung. Wir sprachen unter anderem über die Vergänglichkeit von Bildern in unserer heutigen, sehr schnelllebigen Zeit, über Meditation und Achtsamkeit und darüber, wie man Erwartungen beim Kunden lenken muss, damit man am Ende Arbeiten machen kann, die einen selbst dann auch künstlerisch befriedigt. Wir unterhielten uns aber auch darüber, warum es manchmal so schwer ist, anderen Künstlerinnen und Künstlern Komplimente zu machen. Und Raphaels These, dass man sich damit selbst entblößt, hat mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Du wolltest den Podcast doch bestimmt schon beim letzten Mal eigentlich abonnieren. Jetzt ist also der Zeitpunkt dafür, bevor du es wieder vergisst. Klick einfach auf den Button, dann bekommst du ab jetzt jede Woche eine neue Unterhaltung mit Kreativen aus allen möglichen Bereichen direkt in deiner Lieblings-App. Und wenn du ohne den Hype unterstützen möchtest, hast du jetzt dazu die Möglichkeit auf Patreon. Und damit sorgst du nicht nur dafür, dass bei mir der Strom nicht abgedreht wird, nein, es gibt auch noch einiges an Bonusmaterial für Supporter. Schau einfach mal auf patreon.com/ohne den Hype. Ich habe dir den Link dazu auch nochmal in die Shownotes gepackt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Raphael Schumacher. Wir trinken heute ein wunderbares Mühlenkölsch, das ich auf Wunsch mitgebracht habe tatsächlich. Du hast dir das gewünscht.
Exakt.
Ich hoffe, dass es kein Präzedenzfall wird, dass jetzt alle Gäste denken, ab jetzt, dass sie mir einen Rider geben können. Dann irgendwie mit einer Schüssel blauer M&Ms oder sowas antanzen soll. Kann natürlich alles
passieren. Hast doch keiner eine Bestellung aufgegeben vorher?
Nee, allerdings hast du ja auch keine Bestellung aufgegeben. Ich habe dich gefragt, ob du ein Bierchen trinken möchtest. Das muss man ja schon fairerweise dazu sagen.
Das stimmt, ja.
Ja. Aber du machst ja viel Film, ja. Also kennengelernt habe ich dich über Foto eigentlich. Ja. Ich bin über dein Instagram gestolpert. Ich habe keine Ahnung mehr wie. Und ich fand die Fotos einfach von Anfang an ziemlich cool. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Film eigentlich fast das, was du mehr machst, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Das hat auch jetzt so die vergangenen 5-6 Jahre geprägt. Sehr viel gefilmt, sehr viel Regie geführt, zum Teil auch produziert. Also Filmkontext war schon immer irgendwie da. Mhm. Ursprünglich habe ich aber mit der Fotografie angefangen und ich komme jetzt da wieder so peu à peu komme ich da wieder in diesen Modus und habe da große Lust, da auch die Sprünge zu machen und auch das wieder zur Aufgabe zu machen, so alltäglich, ja.
Aber beim Film machst du hauptsächlich Regie, hast du gemeint, oder?
Genau.
Und ich meine, was man sehr häufig findet, ist so eine Mischung aus Fotograf und DOP, also Director of Photography, und beim Film, der halt tatsächlich auch das Bild so gestaltet. Aber Regie ist ja eigentlich was völlig anderes, oder?
Ja, ja. Ja, es ist eher, ne, natürlich inhaltsgetrieben, gar keine Frage. Aber es sind im Grunde diese zwei Ebenen, die ich habe. Einmal diese inhaltliche Frage, wie setzt man eben gewisse Themen um? natürlich hat man dann die Unterredung mit dem DOP, gar keine Frage, aber dann kitzelt es mich dann doch irgendwann, das Bild zu gestalten, und dann finde ich es simpler und auch für mich natürlicher, die Fotokamera in die Hand zu nehmen, mhm, und eben nicht die Filmkamera. Genau aus dem Grund treibt es mich extrem in diese Fotografie. Ja.
Und hättest du, also DOP, hättest du da Lust drauf auch? Weil ich finde, Film, das Bild vom Film zu gestalten, das ist völlig anderes als Foto. Mhm. Ich finde es, und da werden mich jetzt wahrscheinlich die DOPs dann schlagen, aber ich finde, es vergibt viel mehr, ja, bei Bewegtbild. Wenn du ein Standbild hast, finde ich, muss das muss halt einfach sitzen, das eine. Und ich finde, wenn du Bewegtbild hast, kannst du mehr, es vergibt einfach mehr.
Punkt.
Ja, ja.
Glück gehabt. Ja, Punkt. Das ist so, ja.
Und die, was für Projekte machst du denn hauptsächlich so? Wie sieht ein Regie aus bei so einem Projekt? Weil ich meine, das sind jetzt keine Spielfilme, die du machst, oder?
Genau, es ist im Werbekontext. Also in der Großkunde jetzt auch C&A, haben wir eben schon darüber gesprochen. Da werden kleine Kampagnen geschossen, kleine Konzepte erarbeitet. Aber so war eigentlich so die letzten 5 Jahre, haben eigentlich so eher in diesen, ich würde sagen, eher in diesen kleineren Werbejobs abgespielt, wo du auch viel mehr gestalten kannst, also, und auch viel mehr mitreden kannst, was mich auch immer sehr gereizt hat, die Prozesse irgendwie auch selber zu durchlaufen. Natürlich kommt man dann irgendwann dahin, zu pitchen und zu versagen, so, weil 10% der Fälle, die sind erfolgreich.
Bei so Pitches.
Ne? Ja, genau. Also es ist sehr mühselig und sehr nervenaufreibend. Und habe dann auch irgendwann gesagt, das ist jetzt genug für mich. Und das war eben so vor 1,5 Jahren der Fall. Irgendwie ist gesagt, es ist mir jetzt genug. Ich muss da jetzt nicht mehr irgendwie pitchen und auch Reize ist nämlich nicht mehr im Bewegtbild Geschichten zu erzählen. Das war ein sehr harter Cut. Mhm. Bin da meinem Gefühl gefolgt. Und bin dann auch wieder, hab dann wieder so ein gewisses Gefühl für die Fotografie entwickelt. Also es war Fluch und Segen zugleich irgendwie. Ja.
Aber hat sich deine Arbeit jetzt also wieder mehr zur Fotografie?
Ja, das kann man schon so sagen. Also dass ich das jetzt dass ich das eben viel mehr forciere gerade. So, da auch fotografisch wieder ordentlich Fuß zu fassen. Ja.
Aber du arbeitest in der Agentur, oder? Also in deiner eigenen Agentur mit einem Partner, rechts?
Nee. Wir haben eine Filmproduktion hier in Köln. Wir sind 5 Jungs, Regisseure, Produzenten grasen im Grunde hier NRW ab. Es steigert sich peu à peu jetzt auch in den letzten Monate. Und wir sind im weitesten Sinne eine vollumfängliche Produktionsfirma.
Aber arbeitet ihr tatsächlich, weil es gibt ja oft so dieses Format mittlerweile, wo man mehr so ein Netzwerk ist irgendwie und halt irgendwie sagt, okay, der Job kommt jetzt rein, das machst du und du. Mhm. Und beim anderen Job sind dann die drei da, oder seid ihr wirklich alle immer auf einem Job dann, oder wie läuft das?
Ja, je nach Größe natürlich, ne? Das variiert sehr stark, aber in der Regel ist es so, dass wir unsere Disziplinen haben, unsere Stärken haben und verteilen die dann dementsprechend, genau.
Ja. Und fehlst du dann, wenn du jetzt weniger in der Regie machen möchtest und mehr zum Foto gehst, oder habt ihr noch Alternativen?
Wir haben natürlich Alternativen.
Ja.
Das ist auch sehr, sehr starke Alternativen, das kann man hier noch sagen.
Okay.
Genau.
Aber mit der Regie, ich hab von sowas keine Ahnung. Ja. Und für Spielfilm hat man vielleicht irgendwie denkt, oder geht es mir so, dass ich meine, ich könnte mir ungefähr vorstellen, was ein Regisseur da macht. Ja. Aber wie du schon sagst, dadurch, dass ihr so kurze Formate habt, sieht es ja wahrscheinlich völlig anders aus.
Ja.
Kannst du mich mal durch so eine Produktion durchführen? Wirklich vom Pitch vielleicht bis zum Final Cut? Wie du involviert bist?
Ja,
ich freue mich jedes Detail, aber du weißt gleich, worauf ich hinaus will.
Ja, also das letzte Projekt, was wir für C&A gemacht haben, da war irgendwie vor einem halben Jahr irgendwie eine grobe Idee, lag im Raum, und die haben wir aufgegriffen und haben mit dem Kunden zusammen auch so ein Konzept entwickelt, was eher inhaltlich war, also in welche Richtung wollen wir grundsätzlich. Und unsere Aufgabe ist es dann, das visuell zu übersetzen. So, und dann gehen wir halt hin und suchen uns die beste Möglichkeit, das eben visuell nachhaltig zu erzählen. So, das ist eigentlich immer die Hauptaufgabe, die wir als Regisseure oder auch wir als Produktionsfirma haben. Und ist es so, dass wir, und das mag ich auch sehr an der Regiearbeit, dass ich einen Rahmen schaffe. Ich definiere diesen Rahmen. Und in diesem Rahmen können wir machen, was wir wollen. Mhm. Und können auch uns kreativ austoben. So, das habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder in diesen Konzepten und in den Pitches als Credo gehabt. So, dass wir grundsätzlich sehr organisch und sehr natürlich in diesen Projekten agieren. Und nicht irgendwie eine Shotlist haben und 5 Bilder haben und wir müssen genau diese 5 Bilder haben. Aber wenn wir gerade ein 6. sehen, dann würde ich die 6. gerne mitnehmen. Und auch wenn das jetzt nicht irgendwie auf dem Blatt Papier steht. Also ne, diese starre Form, die mag ich gerne verlassen.
Mhm. Aber wie kommuniziert man das den Kunden? Weil ich stelle mir jetzt vor, dass C&A gerade recht konventionell ist vielleicht in wie so Pitches und Ausschreibungen stattfinden und diese Entscheidungen dann stattfinden, weil es ja auch so ein Riesenunternehmen ist. Mm. Mittleres Management, oberes, unteres, mittleres und so weiter.
Ja,
die wollen auch wahrscheinlich Storyboards von vorne bis hinten, oder?
Nee, das ist das pure Vertrauen ist gerade. Das ist, ja, also.
Wie lange arbeitet ihr schon mit denen zusammen?
Ja, schon so 1,5 Jahre jetzt mittlerweile und das ist.
War es von Anfang an so?
Ja, es macht. Nee, erst? Es war von Anfang an so. Also wir haben da einen guten Sparringspartner vor Ort und das Vertrauen war von Anfang an da, wie gesagt, was uns sehr geholfen hat, uns eben in diesem Rahmen auszutoben. Ja. Das haben wir aber auch kommuniziert, also unsere Art und Weise, wie wir irgendwie an die Dinge rangehen und so, das, das haben wir kommuniziert.
Von Anfang an meinst du schon, zu sagen, okay, wir wollen halt nicht nur eben alles komplett vorgekaut haben, sondern wir machen dann auch. Ich habe ein Shooting gesehen auf deiner Website mit eine sehr attraktiven jungen Dame für C&A. Dunkle Haare, bisschen lockig.
Ja, genau. Ja.
Und die Fotos waren, also ich will jetzt nicht schlecht über C&A beim Kunden reden. Ja.
Fotos, ich weiß, was du sagen willst.
Diese Fotos waren halt, ich hätte nicht gedacht, dass C&A mit sowas läuft letzten Endes, weil die hatten ja auch einfach wieder voll deinen Style. Dein Style ist halt auch nicht jedes Bild perfekt scharf, ein bisschen grainy und einfach so einen etwas verträumten Vibe irgendwie. Ja? Ja. Bei C&A denke ich halt eher an so diese voll ausgeleuchteten, diese Nummern.
Ja. Ja, es war, es war keine harte Arbeit, das ist Quatsch, aber das ist, ist das, was mich reizt und das versuche ich eben in diese Projekte reinzubringen, da zu implementieren, so dass ich irgendwie sage, ich werde natürlich irgendwie sehr konventionell auch eure, das, was ihr irgendwie die Website braucht oder für die Printprodukte werde ich machen, so, aber dann sind da noch 10%, die ich gerne auch mit abdecken will und das ist eben genau das, was ich dann auch zum größten Teil zeige, so, dass ich will eben irgendwie in dem Moment das heraustragen, was ich sehe oder das manifestieren, was ich sehe. Und das ist dann oft nicht konform mit dem, was der konventionelle Rezipient oder Käufer in dem Fall haben möchte. Ne?
Oder erwartet zumindest.
Oder erwartet, genau. Ja.
Aber wurden die Fotos konkret, kamen die zum Einsatz dann auch?
Ja.
An was für einem Rahmen? Wahrscheinlich nicht Katalog, oder?
Nee, das war kein Katalog, das war eine Weihnachtskampagne, so im weitesten Sinne. Genau, ja.
Und die Filme, die ihr macht, diese kurzen Formate, wie läuft denn das heutzutage? So eine Firma, so eine große Firma macht die, ist der Großteil noch Fernseh oder läuft sowas für YouTube oder für was für ein Format, wenn sowas konzipiert
ist dabei? Da geht der, also das da schon seit langem geht der macht da hin und sich auch Produktionsfirmen darauf konzentriert und bei uns ist es zum Teil auch so, dass wir nur für Instagram produzieren. So,
okay.
Das ist schon der Wahnsinn, dass da sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um Stories und Feeds zu befüllen, ne? Das ist, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also das ist oft dann nicht nachvollziehbar, aber wir sagen nicht nein.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch. Also du sagst nicht nachvollziehbar. Warum meinst du nicht nachvollziehbar?
Ja, weil es weil es so extrem vergänglich ist und so schnelllebig.
Aber war die Fernsehanzeige früher nicht genauso vergänglich?
Doch, aber irgendwie hatte das mehr Impact, habe ich das Gefühl.
Aber das weiß ich nicht. Also ich kenne genügend Leute, die, ich hoffe, meine Freundin hört diesen Podcast nicht, aber die ist für Instagram-Werbung gemacht, ja. Die kauft jede Woche irgendwas, was ihr auf Instagram gezeigt wird. Ja. Mhm. Also der Impact ist da, glaube ich, höher als bei der Fernsehwerbung, weil die Fernsehwerbung, ich meine, uns ist ja allen klar, der Algorithmus und so weiter und so fort, uns wird nur das gezeigt, was wir tatsächlich sehen wollen. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass der Impact da vielleicht sogar größer ist und die Sachen mehr hängen bleiben.
Ja, das ist, also wir sprechen da vom Impact des visuellen Produkts oder des Impacts irgendwie Käuferschicht gewinnen oder weiß nicht, dass die weiter da die Klamotten in dem Fall dann weiter einkauft, so dass, also ne, dass man da Kunden gewinnt, so das ist die eine Ebene, und die andere Ebene ist eben das visuelle Produkt, was ich da eben irgendwie extrem vergänglich finde.
Also der Film ist, meinst du jetzt als Produkt?
Ja, der Film oder auch das Foto. Mhm. So, das ist, wir leben in so einem Foto-Universum gerade.
Ja.
Das Bild ist omnipräsent, so das kann man ja nicht anders sagen. Und dadurch extrem vergänglich. So, also das ist ja auch jeder Mensch, der hat ja im Grunde gerade eine Spiegelreflexkamera in der Hosentasche und ist ein Fotograf im weitesten Sinne. Aber das ist eigentlich auch das Interessante an dieser ganzen Geschichte. Wie setzt man sich da ab? Muss man sich absetzen? Wie sieht man die Welt? Also das ist dann kommt man irgendwie zu meinem Credo, ich will ein Abbild meiner Wirklichkeit schaffen. So, und das schaffe ich mit dem Medium Foto bzw. Film.
Mhm. So, ja. Ja, gerade wenn es um Instagram geht, ist der Trend ja, glaube ich, auch immer mehr, also ich tue so, als hätte ich es jetzt gerade entdeckt, aber ist ja klar, dieses Influencertum einfach, also das Zeug so authentisch wie möglich auch irgendwie zu zeigen, dass die Leute, und ich meine, ich mache das ja selber genauso, ich habe jetzt dann auch irgendwann gemerkt, dass ich einfach das Effektivste und was mir am meisten Spaß macht, ist halt einfach, wenn ich mein Handy in die Hand nehme und einfach irgendwas reinlabere und das einfach so dann auch in die Welt raus posaune. Und ich meine, wenn es jetzt jemand wie du und ich macht, dann haben wir vielleicht auch noch einen gewissen visuellen Anspruch. Wenn man meine Sachen sieht, denkt man das vielleicht nicht. Manchmal habe ich ihn. da steht es natürlich dann in herben Kontrast, wenn ihr dann halt eben so Riesenproduktionen macht für 15 Sekunden Clips.
Ja, genau. Aber Influencer ist ein gutes Stichwort. Es gibt solche und solche, ne? Irgendwie ist ja immer so, aber da kriege ich Gänsehaut und es ekelt mich schon fast an. Weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also es gibt den Instagram-Fotografen und eben den Fotografen, so in meinen Augen. Und ich fühle mich halt zu diesen Künstlern, zu diesen Influencern nicht hingezogen.
Zu dem Instagram.
Genau.
Zu diesem Instagram.
So, das ist dieses polemisch wirksame Bild, was gestaltet wird oder was kreiert wird, was dann veröffentlicht wird. Was für mich in den meisten Fällen nicht ästhetisch ist, aber was eine sehr große Zielgruppe dann erreicht. So, und das ist der Hauptgrund. Also warum fotografierst du überhaupt? Um anderen Leuten zu gefallen oder anderen Leuten irgendwie das zu präsentieren, damit der Like erfolgt? Nimmst du deswegen die Kamera in die Hand?
Weil ich immer nicht weiß, wie sehr ich diese Intention, wie sehr mir die wichtig ist. Weil ich finde, heute ist halt das größte Problem, dass alles in der Masse so untergeht. Ja? Ich weiß auch nicht wirklich, ob sich aus dieser Zeit jetzt, aus unserer, ich bin jetzt mal großzügig gesagt, aus unserer Generation, obwohl du mir vorhin schon widersprochen hast und gesagt hast, wir sind nicht dieselbe Generation, obwohl es nur 8 oder 9 Jahre trennen.
Das ist eine Generation.
Ja. Heutzutage. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ah ja, genau. Dass alles halt so überlaufen ist letzten Endes. Und ich weiß nicht, ob aus dieser Generation heraus sich solche Koryphäen noch rausbilden können, wie man das halt hatte mit Cartier-Bresson oder Peter Lindberg, halt dann 20 Jahre später. Und so, die gab es halt, aber ich glaube, die gab es halt auch, weil sie A, nicht in der Masse untergegangen sind und B, weil sie halt auch entsprechend gefördert wurden. Und diese ganzen Leute auf Instagram, die Förderung ist halt komplett weg.
Ja.
Du kannst dich entweder selber ins Rampenlicht pushen
Ja.
oder nicht.
Ja.
Und damals gab es aber halt auch schon Leute wie Andy Warhol oder sowas. Und ich glaube, der war genauso verzweifelt wie der verzweifelste Influencer heute letzten Endes. Trotzdem Definitiv. Hat er coole Sachen gemacht. Definitiv, deswegen weiß ich immer nicht, und das, da komme ich jetzt wieder zu dem Punkt, den ich vor gefühlt 25 Minuten angefangen habe, dass die Intention, ich weiß nicht, wie wichtig mir die Intention ist letzten Endes. Mhm. Die Präsentation ist, glaube ich, irgendwie das Verheerendere bei Instagram. Also dieses kleine, klitzekleine Quadrat da.
Ja.
Und wie soll darauf irgendwas wirken?
Ja. Ja, und es ist auch diese Pseudodarstellung oft, ne, also die ich auch, wo du auch schon erkennst, dass diese Person möglicherweise nicht so tickt, wie sie sich darstellt. Mhm. Und wie gesagt, da zucke ich zusammen.
Aber also, ist es ein Fremdschämen?
Es ist ein Fremdschämen. Ich toleriere das alles, so dass es also überhaupt, ich überhaupt kein, also sollen die Leute und die Künstler im weiten Sinne machen, so ich habe überhaupt kein Problem damit, aber ich will das nicht konsumieren. Punkt.
Ja, aber du musst es ja auch nicht. Ich meine, Instagram ist ja immer, ich bin tatsächlich immer überrascht, wenn ich von jemand anders das Handy in der Hand habe, was ja manchmal aus irgendeinem Grund passiert, du siehst den Instagram-Feed von irgendjemand anders und du realisierst, dass es eine völlig andere Welt ist, als die du da siehst, in derselben App.
Ja, was eigentlich interessant ist, oder?
Ja, total.
Also es ist ja, ich finde, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, schon fast bereichernd, so dass ein Mensch das so sieht und das dann auch quasi in so einer App nachhaltig manifestiert, das ist ja total eigentlich auch total genial, ne?
Ja.
Also, ist ja wirklich so. Ja.
Ist wahrscheinlich ein
Scheiß. Vielleicht bin ich auch viel zu hart mit dieser ganzen Geschichte. Das kann durchaus sein. Ja.
Ich weiß nicht. Ich glaube, viel ist auch dabei. Bei mir geht's ja ähnlich. Also ich neige auch ein bisschen dazu, das zu verteufeln zu einem gewissen Grad. Ja. Aber ich darf das ja auch. Ich bin ja der alte Mann. Ich kann sagen, die Technik. Die jungen Leute, was die machen, das ist der Scheiß.
Ach, da ist er.
Da ist er.
Das ist der bayerische
Dialekt, jetzt kommt er raus. beim Kranzler dann. Aber ja, es manifestiert sich halt komplett unterschiedlich eben. Und das finde ich schon interessant. Und ich finde das schon auch toll. Und dass halt jeder sein Publikum finden kann und das Publikum aber eben auch seine Künstler finden kann.
Ich stimme dazu. Vielleicht habe ich es auch da. Ja, vielleicht habe ich das gerade auch mehr oder weniger falsch geäußert, aber ich stimme dir da vollkommen zu. So, das mache ich ja auch. Also ich habe ja auch irgendwie ein Bild von dieser Welt. So, und das gebe ich auch preis irgendwie, ne? Ob das irgendwie Anklang findet, sei dahingestellt, aber das ist ja genau das, was ich eben auch versuche. Ja.
Mhm. Genau. Bei dir ist es ja auch extrem kuratiert, oder? Ich meine, du stellst sehr selten Fotos hoch auf Instagram.
Ja.
Also immer, wenn ich drauf schaue, ist eigentlich nie was Neues. Aber das ist, wird dir das nicht zum Nachteil? Hast du nicht auch irgendwie dieses Gefühl von so einem Lieferdruck irgendwie? Das ist ja das Problem. Wenn du halt nichts postest, ich meine, dann bleibst du halt in deinem Zirkel irgendwie. Aber um da irgendein Wachstum, ich meine, die Frage ist, ob du ein Wachstum herstellen willst, aber ich meine, du hast ja tatsächlich auch irgendwie fast 10.000 Follower. Das ist ja schon eine Summe, für die man ja wahrscheinlich schon auch was getan hat, zu irgendeinem Zeitpunkt mal, oder?
Ja, das lief alles irgendwie sehr organisch ab.
Also, ja. Über was für einen Zeitraum?
Ja, so 2 Jahre oder so. Also es war schon, hat sich jetzt so stagniert gerade so, aber habe ich auch überhaupt keine Probleme mit. Also ich habe da jetzt nicht den Drang, mich da auf die 20 zu bewegen oder sowas. Also es ist überhaupt nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist es, mich zufriedenzustellen. Das ist mein Anspruch, den ich habe. Und meine kleinen Erfahrungen, die ich so sammle im Leben, visuell festzuhalten. So, und wenn das dann irgendwie bedeutet, dass ich möglicherweise das ein oder andere Bild nicht poste und da irgendwie auch Zeit ins Land geht, dann ist das eben so. Aber ich werde meinen Drang nicht irgendwie auf jeden Fall damit in Verbindung setzen, dass ich den Algorithmus befeuere. So.
Dein Instagram ist ja jetzt auch nicht wirklich ein Marketing-Tool für dich oder so.
Nee.
Das
sollte ich vielleicht nutzen, aber nee, da hast du schon vollkommen recht, ja. Genau.
Also das ist eigentlich mehr wirklich dein Privatvergnügen,
genau.
Instagram, oder?
Ja, es ist schon kuratiert, es ist schon, sind schon Kundenprojekte da und so, aber du hast schon vollkommen recht, man könnte da mehr machen, aber den Drang habe ich einfach nicht.
Und mit den, wenn ihr so aktiv seid in der Social-Media-Produktion für diese ganzen Kunden, macht ihr da mit eurer Firma, seid ihr da dann sehr aktiv? Weil ich finde ja immer, das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn mich irgendein Marketingunternehmen anschreibt und mir schreibt mehr Follower auf irgendwas und dann schaust du bei dem mal drauf und die haben 250 Follower. Ja. Denk mir, wie gut kann dein Produkt sein?
Ja, ja. Hast du schon vollkommen recht. Wir sind da auch nicht so hinterher, weil wir alle relativ gleich ticken. Mhm. Also irgendwie die Außendarstellung ist zwar viel wert, aber es ist doch viel mehr wert, irgendwie im Gespräch, im persönlichen Gespräch zu überzeugen.
Aber da muss man erstmal hinkommen. Das ist ja das Problem,
aber das
oder?
Ist, ja, klar. Aber das schafft man auch durch ein Portfolio, was du kuratiert in der Schublade liegen hast und rausschickst. So. Das funktioniert.
Ja. Für diese Pitches bewirbt man sich oder wird man da eingeladen?
Naja, also, ist auch gerade so, dass wir für C&A haben wir auch nicht gepitcht, ne? Und ich pitche gerade auch überhaupt nicht. Also das bewegt sich alles in einem, ich komme von Projekt A zu Projekt B. So, das ist, ich bin da sehr inaktiv, was die ganze Pitcherei angeht, aber ja. Das ist womöglich so, dass da irgendwie das eine Projekt aufs andere folgt, so ganz automatisch.
Aber ist ja toll, oder? Ich meine, genauso wünscht man sich es ja auch eigentlich. So lief es bei mir mit der Arbeit auch immer. Ich hab nur einmal in meinem Leben tatsächlich mal E-Mails rausgeschickt und versucht, so Akquise zu machen. Ansonsten lief es einfach immer irgendwie. Und ich habe zwar manchmal ein bisschen Sorgen gehabt, dass nichts mehr kommt, aber es kam immer irgendwas wieder. Und Pitches kenne ich tatsächlich nur aus den ersten zwei Jahren, wo ich in der Werbeagentur gearbeitet habe. Und das hat mich so angekotzt.
Ja, immer. Total. Es ist, also ich war jetzt auch im letzten Jahr, war ich in München angestellt, bei Rapid Peaks. Das ist eine Sportmarketingagentur. Ich hatte irgendwie Lust, das war meine erste Festanstellung mit 30 Jahren.
Ja.
Und ich hatte irgendwie Lust, da auch mal reinzurutschen, das mir erst von innen anzuschauen, die Perspektive auch zu wechseln, ne? Und haben eben da versucht, eine interne Filmproduktion aufzubauen. Und das war total interessant. Also komplett anderer Vibe, komplett andere Schwerpunkte, die ich aber rückblickend sehr wertschätze.
Wie groß war die Firma?
So im Schnitt 40 bis 50 Mitarbeiter.
Ja. Also schon. Da brauchen wir auch schon mittleres Management und sowas dann.
Genau, ja. Das war schon, also die Strukturen sind da, sind da sehr gut. Ja. Aber man hat jetzt auch gemerkt, so, das ist ja auch völlig normal, dass man sich auseinanderlebt oder dass man auch andere Perspektiven hat auf die Dinge, dass man ja auch woanders hin will in so einer Entwicklung oder in so einem Aufbau und dann offen kommuniziert und sagt, okay, dann gehen wir wieder getrennte Wege, was jetzt auch der Fall ist. Und ist für beide Bereiche und beide Parteien so.
Ja. Die Zeit mal gehabt zu haben,
meinst du? Genau, ja.
Wie bist du denn, wir haben noch überhaupt nicht drüber geredet, wie du überhaupt da hingekommen bist. Ich nehme an, du warst irgendwann mal auf einer Schule und hast dich dann irgendwann entschieden, in irgendeine Form von kreativen Bereich zu gehen.
Ja, ich habe Kommunikationsdesign studiert, habe da meinen Bachelor gemacht und bin da das erste Mal, und das ist wirklich der Wahnsinn, dass ich so spät eigentlich zur Fotografie oder auch zum Film gekommen bin. Also war ich Anfang 20 erst, habe ich die erste Kamera in der ersten Hand gehabt. Und habe dann auch mit dem Kommilitonen eine sehr interessante Bachelorarbeit fotografiert. Wir haben im Grunde den Fußball als Phänomen visuell dargestellt. Haben da ja psychologische, anthropologische Themen herangezogen und haben die quasi mit dem Fußballkontext, im Fußballkontext erklärt. Und eben visuell in einem Fotobuch dargestellt, was sehr, sehr interessant war, weil wir da als teilnehmende Beobachter agiert haben und haben uns quasi unter das Volk gemischt und haben das ganze Ding so von innen betrachtet. Und
also so dokumäßig fotografiert.
Ja, genau. So. Und das war so der erste, das hat das erste Mal so gekitzelt. So. Ich dachte, oh, das ist aber sehr interessant hier, das ganze Ding von innen zu sehen. Und haben uns dann eben fürs, und das war völlig egal welches Medium wir nutzen, aber die Fotografie hat sich irgendwie angeboten.
Wie viel Zeit war da vergangen zwischen so die ersten das erste Experimentieren mit der Kamera bis zu dieser Bachelorarbeit?
Ja, so 3 Jahre, 4 Jahre oder so.
Okay, also du hattest schon eine gewisse Vertrautheit mit der Kamera dann.
Durchaus, aber ein völliger Greenhorn, was das angeht. Also, wenn ich mir die Bilder heutzutage anschaue, dann, was hast du denn da gemacht?
Ja. Aber siehst du noch was drin oder schaudert es dich davor?
Nein, ich finde das großartig. Also und dieses Gefühl, das suche ich halt immer wieder. Mhm. So das Ding von innen sehen, soziale Ereignisse und Differenzen irgendwie visuell darstellen. So, das ist genau das, was ich will. Ne? Und, also andere Lebenswirklichkeiten kennenlernen. Das ist großartig. Was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Mit den eigenen Abgleichen und wenn man das dann noch irgendeiner Form festhalten kann durch irgendein Medium, ist das wunderbar.
Lässt sich das mit der Art von Fotografie, die du machst, vereinen?
Ja.
Weil sie wirkt sehr geplant und sehr, sehr künstlerisch.
Nein. Ja, das ist schön, dass das so wirkt, aber das ist quasi so ein Gefühl, was ich durch die Fotografie vermitteln will. Also mein Gefühl versuche ich nach außen zu tragen. Also will im Moment sein und nutze die Kamera, um diesen Moment festzuhalten. Das ist, ich meine, sehr plakativ, dieser Satz, aber letztlich ist es so. Also Punkt.
Also du schießt spontan tatsächlich diese
Sachen,
ja? Total,
total. Also deswegen glüht die Speicherkarte auch dann sehr häufig und immens so, weil ich die Momente einfangen will, ja. Mhm. Also gerne auch aus der Hüfte und aus dem Moment und wir haben eben über Mittelformat-Kamera gesprochen. So, ja, es hat auch große Vorteile und hat irgendwas für sich, aber dieses Planbare, das umschiffe ich sehr oft, ja.
Was sind die Vorteile deiner Meinung nach von der Mittelformatkamera, abgesehen von der Auflösung?
Ja, dann doch irgendwie auch mal wieder sich Zeit zu nehmen fürs Bild, was man ja oft nicht macht. Also wir kennen es ja alle irgendwie auch mit dem Handy, man macht irgendwie beiläufig Bilder, man konzentriert sich nicht irgendwie auf die Gestaltung oder was weiß ich was, oder auch in der digitalen Form. Man schießt beiläufig und auch wirr und so, was ich finde ich super, gar keine Frage, aber diese Konstruiertheit, das finde ich großartig in der Mittelformat-Kamera, ja.
Aber ich habe das auch immer gesagt, und jetzt erst seit ganz kurzem, vielleicht erst seit heute, überdenke ich das nochmal so ein bisschen, weil ich fotografiere auch mit einem manuellen Objektiv, mit einem Zeiss und habe mich da irgendwann dazu gezwungen, das eben so ein bisschen bedachter zu machen und so. Letzten Endes, wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich es jetzt auch nicht mehr bedachter. Ich bin einfach so schnell geworden mit dem manuellen, dass ich damit genauso fotografiere wie davor wahrscheinlich. Aber ich war heute, es ist ein sehr regnerischer Tag in Köln heute. Und ich habe mir einen Kaffee geholt, habe Kaffee getrunken und habe mir gedacht, ich will noch nicht wieder zum Arbeiten gehen. Und war dann in der Gerionskirche, heißt sie, glaube ich, oder?
Genau, ja.
Und ich hatte nur mein Handy dabei und habe einfach mit dem Handy ein paar Fotos gemacht. Aber ich habe mir einfach Zeit damit gelassen. Ja. Ich habe versucht, alles schön, nicht schräg zu haben und sowas. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich habe eigentlich dieselbe Experience damit, wie wenn ich jetzt mit meiner großen Kamera rumlaufen würde. Das Handy verleitet natürlich dazu, dass man schnell Klick-Klick macht. Aber letzten Endes ist ja beides nur ein Werkzeug.
Ja, das ist die Achtsamkeit, die man nicht hat. So, das ist, was du da heute gemacht hast, du hast dir Zeit genommen irgendwie und du warst achtsam im Moment. So, und das ist man leider irgendwie in den seltensten Fällen. Und ich versuche das auch durch Meditation zum Beispiel, ne? Oder auch sehr bewusstes Handeln. Aber man schafft es dann doch irgendwie nicht. Und diese Kamera, so, es ist, man merkt es physisch erstmal, weil das Ding verdammt schwer ist, so, dann, okay, ja, du hast gerade was in der Hand, so, das Bild kostet irgendwie 3 Euro, so, dass du musst dir irgendwie Zeit nehmen für das Bild, weil sonst schmeißt du das Geld aus dem Fenster und willst ja irgendwie auch was präsentieren, so, ne? Es ist die Achtsamkeit, die ich bei der Mittelformatkamera spüre, ja.
Aber das ist lustig. Das heißt, die Mittelformatkamera fungiert quasi für dich wie ein Rosenkranz, wie ein Gebetskranz. Sie erinnert dich daran, da aufmerksam zu sein in dem Augenblick. Weil ich glaube, das ist ja das, was so ein Gebetskranz eigentlich macht. Er erinnert dich halt, bleib dabei mit jeder Perle, die du runtergehst halt.
Ja.
Anstatt dann.
Interessante Analogie, aber ja, so ist es ja.
Ja. Hast du Meditation, ist das irgendwie ein wichtiger Teil in deinem Leben?
Ja, durchaus. Also ich versuche schon irgendwie meinen Alltag zu integrieren und das ist im Grunde die Essenz der Achtsamkeit, die ich da suche. Ja.
Und wie bist du dazu gekommen? Meditation ist ja so ein Schritt, den man irgendwann machen muss. Und ich glaube, die meisten Leute machen ihn ja erstmal heimlich. Weil ich glaube, den meisten Leuten ist es am Anfang ein bisschen.
Meinst du, denen ist das unangenehm?
Ich glaube, den meisten Leuten ist es am Anfang ein bisschen peinlich.
Sich mit sich selber zu beschäftigen, ist einem unangenehm oder was?
Nee, ich glaube, Meditation wird in den meisten Fällen nicht so wahrgenommen, dass du dich mit dir beschäftigst und dass du irgendwie deine. Also, so sehe ich Meditation, dass du deine eigene Funktionsweise kennenlernst, ja, und dich damit vertraut machst. Mhm. Aber ich glaube, für die meisten Leute ist es eher so ein bisschen. Hokus pokus, spooky, weißt du?
Ja, aber ich will die Dinge verstehen und vor allem die Dinge, die ich irgendwie anstelle. So. Und dazu gehört eine ordentliche Portion Reflexion. Und die Meditation gibt dir eben auch, das ist dieser Rahmen, der dir diese Meditation bietet, in 10 Minuten zu reflektieren, was du irgendwie am Tag erlebt hast oder auch erstmal sich wieder zu spüren, so, das ist sich einen Gedanken irgendwie auf den Körper zu richten, so, das wann macht man das mal? Also nie, ja? Und ja, ist vielleicht auch ein schöner Vergleich zur Mittelformatkamera.
Aber wie bist du denn dazu gekommen? Also nicht zur Mittelformatkamera, sondern also zum Meditieren.
Es ging relativ früh los irgendwie. Meine Eltern haben viel Yoga gemacht und bin da auch im jungen Alter schon irgendwie zum Yoga gekommen. So auch dann, weißt du ja selber, irgendwie als Jugendlicher ist man dann ganz weit davon entfernt, irgendwie sich mit Meditation oder auch mit dem Yoga zu beschäftigen. Ne? Hat dann irgendwie andere Dinge im Kopf. Und dann kam das irgendwann wieder, so dass man da eine Affinität zu hat und sich dem widmet. Ja.
Also du hast dann später das gefunden, was deine Eltern schon irgendwie präsent gemacht haben.
Genau, und dann früher belächelt man diese ganze Geschichte natürlich dann auch, ne, und lernt sie dann irgendwie 10 Jahre später schätzen. Ne?
Mhm. Ja, das finde ich immer sehr interessant. Ich glaube, sowas das ist eigentlich vielleicht eins der größten Geschenke, die einem Eltern geben können, dass sie einem solche Sachen vorleben, ohne sie einem aufzudrängen. Mhm, einfach nur, dass man bewusst wird, dass normale Menschen sowas machen.
Ja.
Ich glaube, das ist ja häufig so eine Hürde, dass, ich meine, gut, jetzt mittlerweile ist natürlich Achtsamkeit, Meditation und so, das ist ja auch alles sehr hip geworden.
Total.
Gibt es auch wieder genügend Influencer zu dem Thema. Aber das ist ja auch erst seit neuestem so. Und jetzt wird es ja schon wieder fast in die andere Richtung. Jetzt möchte man sich eigentlich nicht mehr zur Meditation bekennen, weil man dann.
Weil es
halt,
irgendwie jeder macht, ne?
Und auch, weil der Typus. Der Typ, der damit heute in Verbindung gebracht wird, der auch schon wieder vielleicht nicht mehr das ist, was man sich ursprünglich gewünscht oder vorgestellt hat. Wir haben viel über Romantik geredet mit der Leica-Kamera und dem Mittelformat, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Und das ist ja ähnlich. Meditation und Yoga. Für mich hat das so eine gewisse Romantik, die halt völlig flöten geht, wenn es halt so eine Fitnessstudio-Nummer wird dann zum Beispiel.
Ja, aber es ist diese Flut, die wir durch die Medien haben, ich glaube, danach sehnt sich der Einzelne, da auch mal einen gewissen Abschnitt am Tag Abstand zu nehmen. So, ich befürworte das komplett. So, das ist diese Sucht, das Handy aus der Hosentasche zu ziehen und
der Automatismus.
Genau, der Automatismus und sich dann zu denken, wozu hast du denn das Handy jetzt gerade in der Hand? So. Davon, also ich erwische mich da 3-mal am Tag. So.
Ja. Und ich fühl mich selber von mir angewidert, wenn ich in der Supermarktkasse stehe und auf einmal habe ich das Handy in der Hand.
Genau, so. Und was machst du hier? Also das ist genau das und das versuche ich und ich denke auch, der größte Teil der Menschen, die meditieren, das Thema anzugehen. Ja.
Mhm. Ich weiß nicht, ob es der Großteil der Leute ist. Ich glaube, zumindest früher, glaube ich, war es ein gehöriger Teil der Leute, hatte einfach keine andere Chance mehr. Also bei mir war auch, dass ich überhaupt auf Meditation gestoßen bin, war entweder das oder ich wäre in eine richtig solide Drogensucht abgerutscht, glaube ich. Ich brauchte eins von beiden irgendwie. Ich finde es schön, wenn Leute jetzt den Luxus haben, dass sie auch darauf schon kommen, weil sie merken, dass einfach ihr Umgang mit gewissen Dingen im Leben nicht passt.
Ja, ja.
Das ist toll, wenn du, weil ich meine, dann vor allem, du musst dich dann halt nicht aus diesem Loch erst wieder rausbuddeln, sondern dein Loch ist ja deutlich kleiner. Du kannst vielleicht draufsteigen, dann anstatt rauszuklettern zu müssen.
Ja, ja.
Sehr schön.
Und die Hürde ist ganz, ganz gering, sich das ganze Denken und das ganze Leben und sich selber auch von außen zu betrachten.
Mhm.
Ist ganz gering, nur man macht es nicht. Und das ist das größte Problem.
Ja, aber sie ist einerseits gering, weil ich meine, du kannst in dem Moment, kannst du ja rausspringen und du wirst auf einmal von außen sehen. Aber andererseits hast du natürlich in deinem Fall 30 Jahre, in denen du erstmal diese Verhaltensweisen manifestiert hast und dir angewöhnt hast. Und ich meine, deswegen sagst du ja auch, man rutscht halt immer wieder zurück in diese Sachen. Weil wenn du 30 Jahre lang die Sachen antrainiert hast, warum sollte man davon ausgehen, dass es weniger als 30 Jahre dauert, es wieder sich umzutrainieren?
Ja, ein guter Punkt, ja.
Das ist vielleicht manchmal frustrierend, aber auf der anderen Seite gibt es einem auch wieder ein bisschen Puffer, finde ich, dass man sagen kann, okay, kann mit sich selber auch ein bisschen sanft umgehen. Man muss sich gar nicht so viel pushen. Jetzt haben wir das Wort zum Sonntag damit eigentlich abgehakt, aber kommen wir nochmal zurück auf die nochmal auf Instagram und die Spots und C&A. Das heißt, du führst Regie tatsächlich für einen 15-Sekunden-Spot letzten Endes? Oder sind das Serien dann eher davon oder wie läuft sowas?
Ja, also das ist oft sind das auch Directing DP-Jobs, wo man dann auch zum Teil auch wieder die Kamera in die Hand nimmt und beide Parteien irgendwie vereint, beide Disziplinen vereint und weil es ist in den meisten Fällen lohnt es sich nicht, ein sehr großes Team da aufzufahren, weil also für Instagram so, also es ist für so kleine Snippets ist dann oft nicht nötig. Und ja, dann gibt es natürlich auch andere Geschichten, wo sehr viel Aufriss betrieben wird, um irgendwie eine Kampagne zu schalten. Dann macht es doch Sinn, irgendwie das Team groß zu machen und sehr interdisziplinär zu arbeiten.
Aber was heißt denn, was ist die kleinste Teamgröße, mit der du da anrutschst? Du plus ein Assistent, Assistentin?
Genau, ein Beleuchter, so ein Produzent. So, das,
das aber das heißt, zu viert ist das Minimum eigentlich.
Und das kriegt man auch umgesetzt. So. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wenn es eben irgendwie in so einem kleinen Rahmen und auch in einem kleinen Rahmen des Outputs bleibt. Ja.
Ich bin jetzt total gespannt, mir tatsächlich diese C&A-Spots mal anzuschauen, weil das sind so Sachen, die ich eigentlich immer eher vermeide, so diese Firmen-Accounts. Ja. Aber eigentlich ist es total spannend, auch mal zu sehen, wie dieses Umdenken da stattgefunden hat von Fernsehspots. Sowas. Obwohl das Format ja eigentlich relativ ähnlich ist. Du hast früher 30 Sekunden, jetzt hast du 15 Sekunden.
Ja, genau.
Oder wie lang ist ein Fernsehspot normalerweise so?
Ja, also sehr unterschiedlich, ne? Aber in der Regel 30 Sekunden. Ja, ja. Es ist wirklich interessant, der Markt, der sich da sehr, sehr gewandelt hat, hin zu diesem inflationären Abschießen und Handeln irgendwie im Filmbereich oder auch in der Fotografie. Und dann stellt sich oft die Frage, ist der Wert irgendwie des einzelnen visuellen Produkts irgendwie noch so groß? Ne? Wir haben eben schon drüber gesprochen. So. Und das, ich glaube, davon muss man sich dann auch irgendwie freimachen. Anders geht's nicht. So, man ist dann da auch mehr, gerade wenn es irgendwie in diese Instagram-Geschichte geht, ist man eher Dienstleister als Künstler zum Beispiel. Ja.
Aber ich glaube, immer wenn du für einen Kunden arbeitest, musst du dich eher als Dienstleister sehen.
Ja, natürlich, gar keine Frage. Aber ich meine, diesen künstlerischen Anspruch, den ich habe, den da zu implementieren, zu integrieren, das gelingt einem dann oft nicht. So, weil eben dieser Rahmen nicht da ist, so sich da auszuleben. So. Und das muss man dann auch abkönnen, so in so einem Moment. Ne?
Aber das ist ja auch die größte Schwierigkeit daran, so diese Leidenschaft, diese Passion mit Arbeit zusammenzubringen.
Mm, ja.
Manchmal wünscht sich wahrscheinlich jeder, dass er es gelassen hätte und einfach es zum Hobby gemacht hätte. Auf der anderen Seite gibt es auch Momente, wo es nichts Schöneres gibt, als dass man irgendwie sagen kann, okay, ich kann tatsächlich mein Geld verdienen mit dem, was ich gern mache. Und vielleicht muss man es ein bisschen abwandeln. Aber trotzdem ist es eine Wahnsinnsgelegenheit. Mhm. Ich meine, du hättest auch genauso gut stattdessen an der Kinokasse arbeiten können oder als Buchhalter. Wäre es völlig anderes gewesen.
Ja, total, total. Also ich freue mich auch, dass es so gelaufen ist, dass es so läuft und dass ich, wie gesagt, wiederhole mich, aber dass ich zeigen kann, wie ich die Welt sehe. So, das ist eine ganz schöne Gelegenheit. Ja. Mhm. Ja. Man muss es, also ne, wir Thema Achtsamkeit, man muss es wertschätzen, man muss es sich auf die Agenda rufen, auf die eigene Agenda, dass es sehr großer Luxus ist, dass man das Leben so führen kann, wie man es führt.
Mhm. Da bin ich sehr schlecht drauf, muss ich ehrlich gestehen. Mir fallen die negativen Sachen deutlich einfacher, dass ich mich nicht verliere in irgendwelchen Ekstasen.
Es ist auch einfacher, ja. Gar keine Frage. Also das kennen wir ja alle, wir rezipieren einen Film und können über die schlechten Dinge, die man gesehen hat, viel besser sprechen, als können die guten Aspekte des Films nicht verbalisieren. So, das kennen wir alle. Ja.
Ich glaube, so ein menschliches Hirn ist ja auch wirklich einfach nur so ein Problemradar letzten Endes. Du suchst halt rum, wo ist ein Tiger, der mich fressen kann, wo ist ein Tiger, der mich fressen kann, und den merke ich mir halt, ja. Aber wo der schöne Schmetterling war, ich weiß nicht, wie ich auf einen schönen Schmetterling komme, aber wir bleiben jetzt dabei. Ich meine, das habe ich halt in 5 Minuten wieder vergessen, weil es nicht essentiell ist. Mhm. Und das führt sich natürlich dann in allem leider weiter.
Ja, und auch, also kennen wir auch irgendwie alle, ne, da den anderen Künstler niederzumachen oder die negativen Aspekte irgendwie hervorzuheben, anstatt zu sagen, hör mal, das war irgendwie verdammt geil, was du hier gerade gemacht hast. Mhm. So dieser Schritt hin, irgendwie dich zu entblößen und zu sagen, du bist gut, was du machst. So, das machen ganz wenige Menschen. So, und da, also dieser Streit zwischen Filmemacher und Fotografen, Kollaborationen und sowas, die jetzt zum Glück immer wieder mehr werden, ja, das sollte man fördern, das sollte man forcieren, weil das einfach Synergien zu bündeln ist das Größte, was es gibt. Das ist wunderbar. Warum soll man sich niedermachen? Also der Pott ist groß genug.
Aber es ist total lustig, dass du dieses Wort Entblößen benutzt hast, weil das spricht mir irgendwie total aus der Seele, aber mir wäre es, glaube ich, nicht gekommen. Mhm. Aber so fühlt sich das tatsächlich an, wenn man zu wem anders einfach nur sagt, das war toll, was du da gemacht hast. Mhm. Ja. Warum fühlt sich das an, wie sich selber entblößen? Jemand anders zu loben?
Ich glaube, man macht sich dann in dem Moment etwas kleiner. So. Aber das ist ein ganz großer Schritt, das so zu kommunizieren.
Ja. Also,
und wie gesagt, ich kenne ganz wenige Menschen, die vor dir stehen und sagen, hör mal, du machst echt was Gutes hier. Ich kann damit sehr gut was anfangen. Ich lerne daraus. Ich trage das irgendwie weiter irgendwie und verarbeite das. So. Ich kenne nur ganz wenige, die das machen.
Aber das steht ja auch in so einem Kontrast zu, einerseits gibt es ja auf Instagram oder Facebook oder sowas natürlich immer die negativen Kommentare, sehr viele, sehr böse, sehr bösartige tatsächlich. Aber auf der anderen Seite sind es dann eben diese, oh, du bist der Beste, das ist so toll. Irgendwie so dieses gesunde Mittelmaß sieht man nie. Es sind nur diese Extreme immer.
Mhm.
Wirklich einfach, es gibt nichts Schöneres, als manchmal bekomme sehr häufig Kritik jetzt mit diesem Podcast. Aber manchmal bekommt man einfach diese Nachrichten, wo jemand nur sagt irgendwie, hey, das hat mir den Vormittag versüßt oder sowas. Ja.
Mhm.
Und ich glaube, das hat mir selber auch ein bisschen beigebracht, zu anderen mehr mal zu sagen, das war toll. Weil wenn man auf einmal merkt, das kostet nichts, jemandem das zu geben, aber was es der Person gibt, also was es mir gibt, ist Wahnsinn. Ja. Das ist einfach damit, dass die nächste Stunde ist in Sonnenschein getaucht. Ja. Das ist schon schön.
Ja, es ist, also ich glaube, es ist, spielt auch so ein bisschen Neid auch mit rein. Irgendwie, dass der Gegenüber, ja, was, weiß nicht, irgendwie Aufgaben besser gelöst hat oder irgendwie die Welt so sieht, wie man selber die Welt sehen will oder so, oder, ne? Ja, es ist der pure Neid, der da wahrscheinlich aus einem spricht oder der einen hindert, eben das nicht zu verbalisieren. Ja.
Es ist ja auch immer einfacher, jemandem ein Lob auszusprechen, wenn er nicht im selben Feld aktiv ist.
Mm, total.
Ja.
Ja, das, ja, stimmt. Das ist ein interessantes Phänomen, ja.
Das stimmt, weil dann habe ich natürlich, ich mache mich nicht kleiner dadurch, wenn ich jemandem sagte, dass er genau, toller Maler ist, weil ich male nicht.
Ja.
Aber jemand zu sagen, deine Fotos sind der Wahnsinn.
Ja.
Weil ich sagen muss, bei den Fotos, aber vielleicht ist das, das kommt durch den Job jetzt, dass ich jetzt irgendwie, mein Job ist ja jetzt auch irgendwie zu wertschätzen, wenn Leute was Gutes machen. Mhm. Aber gerade bei Fotos, muss ich sagen, habe ich das gar nicht mehr.
Mhm. Aber, das ist gut, das ist eine gute Eigenschaft.
Ja, aber nur bei den Fotos. Ansonsten bin ich noch genauso petty und neidisch wie alle anderen auch. Ja. Aber bei den Fotos habe ich das jetzt. Aber vielleicht auch, weil ich weiß noch, das war bei, als ich einen Conny, den du ja auch kennst,
ja,
Conny,
genau.
Mir auch, ja. Der wird sich freuen, weil wir haben schon festgestellt, ich nenne den Conny fast bei jedem Podcast irgendwie.
Das freut ihn bestimmt.
Bestimmt. Aber ich kann ihn auch gut leiden und er sagt viele gute Sachen, deswegen kommt er immer wieder auf.
Mhm.
Aber beim Conny hatte ich das ganz stark. Das war einer der ersten Fotografen, die ich fotografieren musste. Und das war unglaublich schwierig dann, weil du, naja, du fühlst dich halt die ganze Zeit bewertet irgendwie.
Ja, ja.
Bis ich irgendwann, nachdem ich das ein paar Mal hatte, mit anderen Fotografen auch, mir irgendwann klar wurde, das ist es gar nicht, weil ich bewerte deine Fotos ja nicht wie meine Fotos, weil du machst ja was völlig anderes letzten Endes.
Mm.
Und der Conny macht was völlig anderes.
Ja.
Der Julian und der Matthias oder wer auch immer. Jeder macht ja was völlig anderes irgendwie.
Ja.
Wir benutzen halt dasselbe Werkzeug und irgendwie dasselbe Medium, aber es ist ein bisschen so wie Picasso mit Van Gogh zu vergleichen oder sowas.
Mm.
Völliger Schwachsinn.
Ja.
Ja.
Ja, ich kann da nichts hinzufügen. Das ist so. Also das ist auch, also das ist gut, dass du das so siehst. Wie gesagt, es gibt Menschen, die, oder die meisten Menschen können das nicht. Also die meisten Künstler, so, die fühlen sich dann, die fühlen sich nicht wertgeschätzt in dem Moment. So. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man da auch sich da Verbündete sucht. Also was soll das? Also man kann doch auch, jeder sieht die Dinge anders, jeder wird sie anders darstellen. Ich habe auch befreundete Fotografen so und wir fördern und fordern uns und das ist total bereichernd, weil man die Dinge in den meisten Fällen unterschiedlich umsetzt und unterschiedlich sieht, aber man kann da trotzdem drüber sprechen.
Mhm. So. Aber hat sich das bei dir dann auch erst irgendwann geändert? Ich meine, du arbeitest jetzt in einem ziemlich großen Team eigentlich. Ihr seid zu fünft,
genau,
zu sechst?
Nee, zu fünft, ja.
Hat sich das damit dann auch erst gewandelt oder war das bei dir schon früh irgendwie so?
Ich kann dir nicht genau sagen, wann das war, also wann ich diesen Perspektivwechsel auch vornehmen konnte.
Aber es war nicht schon immer so?
Nee, natürlich nicht. Also ich weiß auch nicht, woher es kommt, ob das irgendwie angeboren ist, irgendwie uns Menschen, dass man dem anderen nichts Gutes will oder da irgendwie kein Lob aussprechen will oder so. Ja, man erfährt das ja immer wieder. Also nicht nur irgendwie in der Kunst oder so. Das ist ja im Berufsleben gang und gäbe, dass man in den meisten Fällen nicht gelobt wird, sondern Kritikpunkte immer irgendwie hervorgehoben werden. Ne? Ist ein interessantes Phänomen. Und da entgegenzuwirken ist eine schöne Aufgabe, ja.
Aber man steht ja auch in den meisten Situationen in Konkurrenz eigentlich. Also natürlich gesehen irgendwie, ja. Jetzt arbeitet man halt an einem Markt, der groß genug ist, dass man irgendwie sagen könnte. Wie du hast ja vorhin schon mal gesagt, es ist für uns alle irgendwie genügend davon Kuchen. Ja.
Mhm.
Aber ja, ich glaube, so prinzipiell ist halt schon tief verankert einfach. Entweder frisst du die Antilope oder ich. Einer von uns beiden, nicht wir beide.
Mhm. Ja.
Das ist wahrscheinlich schon ein Faktor irgendwie.
Mhm.
Ich wollte eine Sache noch ansprechen. Wir haben da drüben liegt ein Buch von Saul Leiter rum und du hast gesagt, dass du ihn erst recht spät gefunden hast.
Ja, genau.
Was ich faszinierend fand, weil die Fotografie wirklich, wenn du mich gefragt hättest, wer hat Raphael am meisten beeinflusst wahrscheinlich, hätte ich gesagt Saul Leiter.
Ja, ist interessant. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Ein Freund von mir hat mir den Namen so zugeschoben. Ich so, schau dir das mal an, so was der so macht. Und hab da irgendwie ins Fotobuch geschaut und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Da war jemand irgendwie 50 Jahre vor mir und der setzt das irgendwie sehr, sehr gut um und er setzt das so um, wie ich auch die Fotografie und auch das Leben und so sehe. Das war eine sehr interessante Erfahrung für mich.
Mhm.
Ja. Man ist wohl doch irgendwie ersetzbar.
Ich glaube, wir sind alle ersetzbar. Das Problem ist einfach, wir sind jetzt diese Möglichkeiten, Also sowas wie Fotografie gibt es jetzt so lange schon. Mhm. So viele Leute haben es schon gemacht. Du kannst das Rad nicht neu erfinden.
Genau.
Ja. Also ich gebe allem von dem, was ich mache und denke, das ist brillant, das hat noch niemand anders gemacht, denke ich mir eigentlich sofort, okay, sei nicht bescheuert. Alles hat schon mal jemand gemacht. Ja. Ja. Vielleicht war er noch nicht erfolgreich damit oder ich bin noch nicht über ihn gestolpert, aber es gab alles schon mal.
Aber ja, das ist okay. Das muss man sich vergegenwärtigen. Mhm. Also, wenn man das irgendwie akzeptiert und versteht, dann ist es auch leichter.
Und der Spaß ist ja auch nur, dass man es für sich selber entdeckt.
Total.
Ich meine, warum sollte ich der Erste sein? Ist mir eigentlich scheißegal. Aber ich meine,
ja, aber diese subjektiven Erfahrungen, die jeder von uns macht, die irgendwie in so einem Medium zu packen, das ist ja genau das, was wir wollen oder was ich will. Mhm. So, das Medium ist eigentlich in den meisten Fällen egal. So, es ist ja eigentlich so dieser Erfahrungsschatz, den man in so einem Moment macht, den man festhalten will. Das ist mein Credo, ja.
So ein bisschen dieser Handabdruck in der Höhlenmalerei, ja, so quasi. Ich war hier und so sehe ich meine Hand.
Ja, vielleicht.
Ja, vielleicht ist es so. Ich frage mich manchmal, also dadurch, dass ich halt, dass wir beide oder alle halt in so einer kreativen Szene sind, ja, geht man ja wahrscheinlich auch davon aus, dass jeder Mensch irgendwie sowas in sich hat. Aber und ich glaube auch, jeder Mensch hat natürlich eine gewisse Kreativität. Ja. Ich meine, du kannst ja auch kreativ kochen oder du kannst ja auch kreativ die Straße planieren. Ja. Du kannst ja irgendwie ein tolles Zickzack überlegen oder sowas. Aber in unserem Leben spielt es ja schon eine übermäßige Rolle, glaube ich, im Vergleich zum Otto-Normalverbraucher, zum Normalbürger.
Du meinst jetzt kreativ zu brillieren oder?
Nicht zu brillieren, okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber tatsächlich sich so ein Medium zu suchen und darin wirklich so einen Ausdruck dann zu suchen. Ja,
ja, also da ist ja die Fotografie irgendwie das Mittel, was eigentlich vor dir liegt. Ne? Und das ist ja auch das Paradoxon sondergleichen. Das macht ja jeder. So. Und warum gibt man sich denn dann auch hin? Also man will sich doch irgendwie absetzen, man will sich doch irgendwie unterscheiden. So, das ist doch eigentlich auch, was wir wollen. So, ne? Warum nimmt man dann die Fotokamera in die Hand? Das macht ja jeder. Ja. Sehr interessante Frage. Also für mich ist es, wie gesagt, das ist auf der einen Seite ist es die visuelle Ebene, zu sagen, ich sehe die Welt so und ich will die so ablichten und das Licht will ich so einsetzen, weil es bei mir dann am meisten hervorruft. Auf der anderen Seite ist es eben diese subjektive Erfahrung, die ich einfach festhalten will.
Ja. Aber die was man sich aussucht, ja, die Fotografie oder was anderes, das hat ja auch mit, glaube ich, nicht nur mit dem Werkzeug zu tun, sondern auch die eigene Ästhetik irgendwie. Ja. Es gibt ja auch, ich bin ja gerade hier untergebracht bei unserem Freund Michael Kaune und der ist ja auch Galerist. Mhm. Ich habe ihn neulich mal gefragt, ob er überhaupt auch irgendwie andere bildende Künste macht außer Fotografie. Und nee, er macht nur Fotografie. Ja. Mhm. Also auch als Galerist, das ist einfach das sein Ding.
Hat er das begründet? Warum?
Nö, warum gar nicht? Er musste es mir gegenüber nicht begründen, weil für mich hat es sofort Sinn gemacht, weil für mich ist auch Fotografie das eine Ding irgendwie. Also ich meine, ich finde andere Sachen auch schön, du hast hinter dir Nighthawks hängen und so, das finde ich auch alles schön irgendwie, ja. Aber so meine Leidenschaft ist schon einfach für die Fotografie. Mir war das irgendwie einfach schlüssig, als er das gesagt hat.
Ja, es ist.
Gibst du dich was anderes? Könntest du auch malen? Oder also nicht, ob du es kannst, sondern oft.
Ich bin da voll bei dir. Also die Fotografie gibt mir da auch am meisten. Das ist, das Bild ist, das ist dazu da, um interpretiert zu werden, um irgendwie. Also es hat so viel Informationen, wenn man sich irgendwie ein Bild anschaut. Aber das wirklich Interessante ist doch, wenn man das irgendwie in einen Kontext packt. Mhm. So, und das. Dieser Aspekt.
Du meinst in der Betrachtung oder das Foto mit Kontext einfach?
Das Foto mit Kontext, also die reine Ikonografie, ja, kann irgendwie schön und bezaubern und so, aber was doch wirklich das Allerinteressanteste ist, der Kontext, der da hergestellt wird zu einem Thema, zu einem sozialen Ereignis oder was
auch immer. Das ist ja interessant, weil eigentlich in den Fotos, die ich von dir kenne, allein in den Fotos selber ist extrem wenig Kontext. Mhm.
Ja, was ich da will, ist quasi den Gegenüber verstehen.
Mhm. Aber ich, also nur zu kurz zur Erklärung. Was ich meine ist, also ich würde sagen, in den Fotos, die ich schieße, ist viel Kontext, weil ich viel Umgebung mit reinpacke. Ja? Mhm. Manchmal mache ich auch ganz banale Sachen und bestehe darauf, dass die Kamera vor dir liegt, weil du halt irgendwie Fotograf bist oder sowas. Ich gebe einfach Kontext, auch für den Dummen, weil Total. Das ich bin manchmal. Aber bei deinen Sachen sind halt viele Closer-Porträts und sowas und du hast sehr wenig Umfeld oder sowas. Mhm. Also es ist wirklich rein die Person.
Ja, ich kontextualisiere in der Form, dass ich Emotionen einfange und auch eine Person verstehen will und den Moment verstehen will, warum diese Person gerade so agiert, die Mimik aufruft und so weiter und so fort. In der Form kontextualisiere ich. Also nicht irgendwie in der Bildsprache irgendwie, man kontextualisiert, indem man irgendwie eine Landschaft zeigt und irgendwie ein Bauer, der irgendwie davor seinen Rasen mäht, sondern ich gehe den Schritt ran und sage, was fühlst du denn gerade, wenn du hier in diesem Raum bist und mit mir irgendwie diese Fotosession hast? So, das ist das, was mich kitzelt.
Hast du da manchmal das vielleicht nicht das Bedürfnis, aber den Wunsch, das dann noch mehr erklären zu können? Ich meine, du hast ja mit der Regie und so, du hast ja auch mit dem Blatt Papier irgendwie zu tun. Ja. Mich würde es ja tatsächlich auch immer sehr anmachen, irgendwie so ein Mischmasch aus einem Fotobuch mit, aber auch viel Text zu machen, wo ich nicht vielleicht wie auch immer. Aber hättest du auf sowas auch mal Lust oder willst du das Bild wirklich für sich stehen lassen?
Gerade habe ich den Hang dazu und das werde ich wahrscheinlich auch mal eine gewisse Zeit noch machen, das Bild für sich stehen zu lassen und darüber eine Geschichte jetzt im weitesten Sinne zu erzählen. So, das ist ja, ich habe schon öfters gesagt, dass die Fotografie ist quasi ein visuelles Esperanto, so eine Sprache, die jedermann versteht. So, ne, das ist, also versteht jeder, aber was der Einzelne dann irgendwie daraus nimmt und interpretiert, das ist immer unterschiedlich, weil du einen anderen Background hast und so weiter und so fort. So, das ist das Interessante daran, so, dass man ein simples Produkt hat, irgendwie ein simples Bild und jeder sieht es anders. Ist auch interessant.
Ich finde, es ist ein sehr schöner Punkt, um dieses Gespräch einfach stehen zu lassen. Dankeschön, dass es spontan geklappt hat und dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Wir trinken jetzt noch unser wunderbares Mühlenkölsch aus und dann lasse ich dich verlassen.
Ja,
Dankeschön.
Schön, dass du hier warst.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt's dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/Sven Zaro gibt's jede Woche Bonusmaterial exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mireille, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.